Wenn wir an Glaubensvorbilder denken, fallen uns meistens Menschen ein, die etwas Großes vollbracht haben. Wir denken an Mose, der Israel aus Ägypten geführt hat. Wir denken vielleicht an Elia, der diesen Baalspriestern begegnet ist und diesen Power-Encounter hatte. Wir denken an David, der vielleicht Goliath besiegte. Aber heute richtet sich unser Blick auf jemand anderen, der oft eher im Schatten von David stand, aber trotzdem ein Vorbild für uns ist, an Jonathan. Und eigentlich können wir sagen, warum ist er jetzt so das Vorbild? Jonathans Geschichte endet doch eigentlich tragisch. Er wird nicht König, er verliert den Thron, der ihm eigentlich zugestanden hätte als Sohn von Saul. Er verliert die Nähe zu seinem Vater, das haben wir letztes Mal schon auch ein bisschen gehört. Und schließlich stirbt er sogar, wenn wir weiterlesen, in den Kämpfen von Saul, zusammen mit Saul auf den Bergen. Die Frage ist, warum also stellt uns die Bibel ausgerechnet Jonathan als ein Vorbild dar? Letzte Woche haben wir uns bereits mit diesem Kapitel beschäftigt. Da stand so ein bisschen der Aspekt dieser Hoffnung drin im Mittelpunkt und die Frage, ob wir Gottes Wegen vertrauen, auch wenn sie anders laufen, als wir erwarten. Auch wenn unsere Hoffnungen vielleicht anders sind, halten wir in unseren Hoffnungen fest, an unseren Vorstellungen oder an Gottes Wegen. Heute geht es also um denselben Text, aber mit einem anderen Blick, mit dem Blick auf Jonathan. Wir erinnern uns, David, er war ein Hirtenjunge, er war unbedeutend, aber er war der Auserwählte Gottes. Und Gott suchte ihn, Gott salbte ihn als König und kam dann an den Hof von Saul. Saul war der bisherige König von Israel und Israel wollte einen König haben wie die anderen Nationen. Und Gott sagte, okay, dann kriegt ihr einen König, aber er war kein guter König. Er war zwar ein imposanter König und das Volk hat gesagt, ja, das ist unser König. Er ist groß, er sieht gut aus und er ist irgendwie, macht was her. Aber am Ende des Tages stellen wir fest, sein Herz ist nicht bei Gott, anders als bei David. Und lesen wir von Jonathan, der so zwischen den Stühlen hängt. Zum einen ist er der Sohn Sauls und der Prinz, er wird der nächste König werden. Zum anderen lesen wir davon, dass er der engste Freund von David ist. Der Konkurrent von Saul. Und er ist der auserwählte König, David, und trotzdem eben auch sein bester Freund. Und Jonathan steht in dieser Entscheidung dazwischen. Es geht um Loyalität und die Frage, wem gehört die Treue wirklich? Wem gehört seine Treue? Und ich möchte noch ein bisschen kurz mitnehmen in die Texte davor, weil die einfach auch spannend zu lesen sind. Und ich komme hier irgendwie nicht weiter. Oliver, hängt das in der Präsentation? Oh. Okay, ich hab's. Ja, alles klar. Also wir schauen nochmal in Kapitel 18. In Kapitel 17 lesen wir von diesem Kampf zwischen David und Goliath. Und dann sagt Saul zu seinem Heeresführer, wer ist denn dieser Typ, der Goliath besiegt hat? Und er kommt David zu Saul und dann reden die und dann heißt es, nach diesem Gespräch zwischen Saul und David fühlte sich Jonathan innerlich stark mit David verbunden. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm David von diesem Tag an ganz zu sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Und dann lesen wir davon, dass sie einen Freundschaftsbund geschlossen haben. Und Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben. Und dieser Prinz, er verbündete sich quasi mit diesem Hirtenjunge, der jetzt ein mächtiger Held war. Und er gab ihm Königswürden. Und auch wenn er ganz woanders war, hat er gesagt, David, du und ich, wir sind auf Augenhöhe. Und dann lesen wir, dass David in den Kampf zog und dass er bei allem Erfolg hatte. Gott hat David sehr gesegnet, er war ein sehr erfolgreicher Kämpfer. Und Saul setzte ihn ein und das Volk liebte David. Sie zogen in den Krieg, David gewann, das Volk feierte David. Und auch die Diener Sauls feierten David. Er war im ganzen Volk beliebt. Und dann fing an, das Volk zu feiern und sagte, ja, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10 mal 1000, und ging damit zum König und sang ihm das vor. Und da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, lesen wir da. Und dann ist er so ein bisschen ärgerlich und sagt, ah, David ist so mächtig geworden, jetzt fehlt ihm nur noch das Königtum. Und von da an lesen wir dann, dass er Argwohn auf David hatte. Er hatte Angst auch ein bisschen vor ihm. Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, weil Jahwe auf dessen Seite stand. Ihm aber hatte er verlassen. Und er hat dann gesagt, David ist mir zu nah, ich schicke ihn wieder weg zu meinen Truppen. Und er soll schön irgendwas für mich erledigen und nicht so viel präsent hier sein. Aber bei allen Unternehmungen hatte er Erfolg, lesen wir wieder, denn Jahwe stand ihm bei. Es ging ihm auch nicht so gut. Und Saul sah den großen Erfolg von David und er bekam Angst vor ihm, weil alles, was er versucht, irgendwie schief geht und David nur größer, bekannter und beliebter wurde. Und genau. Und dann war das Kontrast wieder, aber in ganz Israel, also Saul war zornig auf David, aber ganz Israel und Juda war bei David beliebt. Und sie liebten ihn, weil er sie beschützt hat. Und Saul wusste jetzt, dass Jahwe auf der Seite von David war, dass Gott David Erfolg schenkte und ihn segnete. Und er sagt dann, hey, du kannst meine Tochter haben, aber wir machen es so, wir machen es ganz kompliziert, du musst eine Aufgabe lösen, die du nicht lösen kannst und hoffentlich stirbst du dabei. Und David hat es gemacht, ist dabei nicht gestorben und seine Tochter liebte ihn auch noch. Auch das noch. Es war nicht nur eine Zwangsheirat, es war auch noch eine Liebesheirat. So. Und auch das ging gut. Und da lesen wir, der fürchtete sich noch mehr vor David. Und David wurde zu seinem Feind. Und dann ging es wieder gegen die Philister. Aber so oft es zum Kampf kam, hatte David mehr Erfolg als alle anderen Heerführer Sauls. Und sein Name wurde sehr berühmt. Er spitzte sich immer weiter zu. Und dann kam es in Kapitel 19 so weit, dass Saul sprach ganz offen vor seinem Sohn auch, er will David töten. Und dann lesen wir diesen Kontrast. Doch Jonathan war Davids bester Freund. Es gab diesen innerlichen Konflikt. Und Jonathan stand bei seinem Vater für David ein und sagte, der tut dir doch Gutes. Lass doch nichts gegen ihn kommen. Er nützt dir, seine Taten nützen dir. Und Saul hörte auf seinen Sohn und schwor, so wahr Jahwe lebt, er soll nicht getötet werden. Und dann 4 Verse weiter, da versuchte Saul David mit einem Speer an die Wand zu spießen. Doch David konnte ausweichen, sodass der Speer an die Wand stieß. Und David floh in dieser Nacht und rettete sich und floh nach Rama zu Samuel in diese Prophetensiedlung. Lesen wir davon, dass Saul David verfolgt, geht auch in die Prophetensiedlung, aber Gott selbst beschützt David und sein Heiliger Geist hindert Saul daran, David zu fangen. Genau, und dann kommen wir in unser jetziges Kapitel. David flüchtete aus der Prophetensiedlung von Rama und kam zurück zu Jonathan, zu seinem Freund. Und er fragt ihn, was habe ich nur getan? Was ist meine Schuld? Was wirft dein Vater mir vor, dass er mich umbringen will? Und wir merken, es sind 2 Königslinien, die aneinander prallen. Saul, der regierende König, mit seinem Sohn Jonathan und David, der Auserwählte und Gesalbte Gottes, der für Gott eifert. Das haben wir in diesem Kampf gesehen. Ne? Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Also ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber schaut das Herz an. Und dann haben wir diesen Kampf mit Goliath und wir sehen, ja, auch David, ja, er sieht diesen großen Goliath, aber er eifert für Gott. Er sagt, ich kann das nicht, aber Gott kann das durch mich. Und auch Jonathan erkennt mit der Zeit, dass er eigentlich im falschen Lager ist. Steht er zu David, verliert er aber seine Macht, seinen Thron, sein Königreich. Steht er zu Saul, kämpft er am Ende des Tages eigentlich gegen den Gesalbten Gottes. Es ist ein Dilemma, ein Konflikt. Und die Frage ist, wem gehört seine Loyalität? Zu wem hält er sich? Und dann versucht Jonathan ein bisschen zu beschwichtigen. Und David sagt, hey, dein Papa will mich umbringen. Und Jonathan, nein, nein, du wirst nicht sterben, das wird er nicht tun. Es ist nicht so, wie du denkst, David. Aber David hält dagegen und sagt, doch, ich bin mir ziemlich sicher, aber wir können es herausfinden, wenn du willst. Aber er erinnerte ihn auch an seine Freundschaft, an seinen Freundschaftsbund und sagte, dein Vater weiß genau, dass ich deine Gunst gewonnen habe. Genau, sie schmieden diesen Plan. Und Jonathan fragt, okay, was willst du, dass ich für dich tun kann? Und dann sagt er später, wenn ich Unrecht habe, ja, dann töte du mich. Du musst mich nicht deinem Vater ausliefern. Wenn ich aber wirklich schuldig bin, dann töte du mich. Warum willst du mich erst deinem Vater ausliefern? Und dann sagt Jonathan, wie kannst du mir so etwas zutrauen? Und dann weiß, okay, Jonathan, er ist nicht nur auf der Seite von David, er ist nicht nur der Prinz, sondern er ist auch wirklich mein treuer Freund. Und er führt nichts gegen mich im Schilde. Und gemeinsam schmieden sie diesen Plan, um herauszufinden, wie Saul jetzt wirklich steht. Hat Jonathan recht und Saul will David doch nicht töten? Oder hat David recht und Saul will David töten? Genau. Jonathan hat den Eindruck, er glaubt ihm wie Saul, sein Vater, aber er hält weiterhin an seiner Bundestreue fest. Er sagt weiterhin, ja, ich gehöre zu meinem Vater, aber ja, du bist mein bester Freund und dazwischen stehe ich und ich möchte euch beiden irgendwie auch gerecht werden. Und im Laufe dieses Kapitels erleben wir eine wunderbare Freundschaft. Wir lesen von dieser Freundschaft zwischen David und Jonathan, wie sie trägt, wie sie eine echte, tiefe Freundschaft ist, die uns auch heute noch bewegt. Wenn wir Texte lesen, denken wir, wow, das ist doch cool. Und dann sehen wir aber, wie dieser Bund, diese Bundestreue zu David, Jonathan auch echt etwas kostet. Das ist nicht nur ihm was dahingesagtes, das ist etwas, was wirklich Konsequenzen hat für Jonathan. Der Plan geht auf, was die sich beiden besprochen haben. Und er sagt, ne, ich werde zu meinem Vater hingehen und so weiter. Und das wird ihm erledigen. Mein Vater aber wirklich deinen Tod beschlossen hat, dann werde ich dich ziehen lassen, sagt Jonathan. Wenn das wirklich seine Absicht ist, dann bin ich dir treu und dir gehört meine Loyalität. Und dann ja, möge Gott dich segnen, wohin du gehst, so wie er mit meinem Vater gewesen ist. Er kennt selbst, wenn mein Vater gegen dich ist, David, dann ist mein Vater verloren. Dann ist Gott nicht mehr mit meinem Vater, sondern dann ist Gott ganz offensichtlich mit dir. Und dann will auch ich mit dir sein. Aber er will noch es probieren und er geht dann zu seinem Vater an diesen Festtag. Und sie machen also einen Bund und sie erweitern diesen Bund. Und Jonathan sagt, wenn du recht hast, dann sei mir immer gnädig, auch wenn ich im Haus meines Vaters gehöre. Und sei auch meiner Familie gnädig, auch wenn alle Feinde vor dich her wahrscheinlich du erledigen wirst, aber erledige mich bitte nicht und nicht meine Kinder. Er vertraut sich und seine Zukunft ganz David an und sagt, kümmere dich bitte drum. Und so schlossen sie einen Bund miteinander und mit der ganzen Familie. So, und dann geht der Plan auf. Jonathan geht zu diesem Fest hin und versucht, seinem Papa zu erklären, warum Jonathan an diesem Fest nicht da ist. Das war so ausgemacht. Und jetzt wollten sie gucken, wie Saul reagiert. Und wir lesen, da packte Saul der Zorn und er schrie Jonathan an. Und er beleidigt ihn scharf und er sagt ganz deutlich, ne, solange David da ist, mein lieber Sohn, wirst du kein König sein. David ist eine Gefahr für mich und unser Königshaus. Solange der Sohn Isais lebt, wirst du ganz sicher keinen Bestand haben, weder du noch dein Königtum. Und dann sagt er, na, David ist nicht mehr mein Sohn, David gehört nicht mehr zu unserer Familie, David ist ein Kind des Todes. Er ist nicht mehr mein Sohn, er ist der Sohn Isais des Hirten und er ist ein Sohn des Todes. Aber Jonathan setzte sich wirklich ein für seinen Freund und sagt seinem Vater, warum soll er denn sterben? Was hat er denn getan? Und Saul ist ja ein sehr diplomatischer Mann. Da schleuderte Saul den Speer nach ihm und er wollte ihn durchbohren. Und wir merken, wie wirr Saul wird mit der Zeit, ja? Saul regiert völlig irrational. Eigentlich will er König bleiben. Eigentlich will er, dass sein Sohn König wird, nach ihm. Aber sein Zorn auf David ist so groß, dass er versucht, selbst seinen Sohn zu töten, weil er Davids enger Freund ist. Und Jonathan erleidet hier so ein bisschen dasselbe Schicksal wie David. Ne? Auch David wurde mit dem Speer abgeworfen, er hat ihn nicht getroffen. Und jetzt verschmilzt das fast so ein bisschen und dasselbe geschieht Jonathan. Und wir lesen davon, dass David dieser erfolgreiche, große Kriegsherr ist. Und Saul ist inzwischen so blind vielleicht auch und irrational. Er trifft noch nicht mal irgendwen mit seinem Speer. Er versucht mit aller Macht gegen David zu kämpfen und verliert jedes Mal. Und dann lesen wir davon, dass sie sich, das war der Punkt, Jonathan verliert hier übrigens dann den Anspruch auf den Thron. Seine politische Zukunft wird am Ende sein, seine Beziehung zum Vater leidet ganz eindeutig. Aber er hält an diesem Bund fest, ne? Nach dieser Absprache mit seinem Vater oder nach diesem Treffen geht er zurück zu David, wo er sich versteckt hat und sagt ihm, wie es gelaufen ist. Und sie wissen, David muss fliehen. Sie müssen sich verabschieden. Wir lesen von sehr, sehr emotionalen Verabschiedungen. Sie umarmten sich und küssten einander. Und David weinte noch immer heftiger, als Jonathan zu ihm sagte, geh in Frieden. Was wir beide im Namen Gottes geschworen haben, dafür sei Gott Zeuge zwischen uns und zwischen unseren Nachkommen. Daran halte ich fest. Du wirst König, ich werde nicht König. Ich habe hier alles verloren, mein Königreich, meine Macht, meine Karriere, meine Beziehung zum Vater. Aber ich möchte mit dir Frieden haben und du sollst mich segnen und meine Nachkommen segnen. Er hat verloren, außer diesen Bund mit diesem auserwählten König Israels, der ihm die Treue hält. Und davon lesen wir später, ne, David kümmert sich um seinen Sohn Mephibosheth, so eine ganz besondere Gestalt. Und dann lesen wir auch später, als Jonathan stirbt, dass David eine liebevolle, wundervolle Trauerrede hält. Und jetzt können wir fragen, aber warum ist das ein Glaubensvorbild? Ist das nicht ein Beispiel für Freundschaft? Kann man nicht raus sagen, okay, wir müssen einander annehmen, wir müssen eine gegenseitige Sympathie füreinander haben. Ich glaube, die fanden sich beide wirklich cool. Verbindliche Hingabe, echte Offenheit, mal sagen, was auf dem Herzen liegt. Anerkennung und Freude teilen. Sind es nicht so typische Freundschaftssachen? Man kann auch das ableiten, es gibt mehrere Bücher zu sowas, das ist ganz neu erschienen, eine sehr gute Empfehlung, lest das gerne. Aber ich glaube, in diesem Kapitel geht es mehr als um nur Freundschaft. Es ist keine normale Freundschaft. David ist ein Hirtenjunge, Jonathan ist ein Prinz. Und Gott schreibt mit beiden Geschichte, Geschichte Israels. Gott benutzt David als einen Typus für Christus. Und das, glaube ich, geht über unsere normalen Freundschaften hinaus, auch wenn wir da einiges über Freundschaft lernen können. Am Ende des Tages geht es aber nicht um die Frage, wie werden wir so tolle Freunde wie Jonathan und David, sondern wem gehört unsere Loyalität? Uns bewundert die Hingabe, die Jonathan hat und die Opferbereitschaft. Ja, Saul hatte selbst gesagt, du erledigst dich hier gerade selber. Ne? David, wenn der kommt, hast du hier keine Schnitte mehr, hast du hier nichts mehr gewonnen. Du bist dann nicht mehr König. Und Jonathan hätte einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Vater, er hat eine sehr klare Position und mir stehen alle Möglichkeiten offen. Ich gehe zu David, wo er sich versteckt hat und sage, hi David, schön, dass du da bist. Und sticht ihn ab. Hätte machen können, gab es bestimmt oft genug in der Geschichte. Ja, Klassiker in der Geschichte, dass Könige ihre Herrschaft sichern, indem sie andere ausstechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat David Jonathan nicht gemacht. Er hat David gesegnet, er hat gesagt, geh in Frieden, segne du mich und meine Nachkommen. Jonathan hat sich klar entschieden. Er hätte das machen können, was Saul von ihm wollte, aber er hat sich für David entschieden. Wegen wird man leid. So. Jonathan ist kein Held, weil er sympathisch ist, sondern weil er erkennt, Gott ist König, ist wichtiger als mein eigenes Reich. Der Auserwählte Gottes ist wichtiger als ich selbst. Er hält nicht an seiner Macht fest, er hält nicht an der Zukunft fest, die sein Vater für ihn bereithält, sondern stattdessen unterstellt er sich Gottes Entscheidung, auch wenn es ihm selbst vielleicht vieles kostet oder alles kostet. David ist der von Gott erwählte, aber von Saul verworfene König, weil er auch ein Typus ist für Christus. Ich habe es eben schon gesagt. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist es immer ein Hinweis auf das Neue Testament. So wie David herrschte, er war der Gesalbte des Herrn, so ist Jesus der Gesalbte des Herrn. Und David ist ein kleines Beispiel im Alten Testament für diesen großen König im Neuen Testament. Es gibt nämlich mehrere Parallelen, abgesehen davon, dass beides die Gesalbten sind, das heißt Messias, Retter, ja. Es gibt noch zwei, die ich einfach kurz zeigen möchte. David war immer auf der Flucht. Ne? Er hatte keinen sicheren Ort. Er ging jetzt in der Wüste, Saul verfolgte ihn und er ging von Höhle zu Höhle. Und das lesen wir auch von Jesus. Als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagte, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn, ich habe keinen Platz, wo ich mich ausruhen kann. Ich bin ständig unterwegs. Ich habe keine Sicherheit hier auf der Erde. Wir lesen davon, dass Jonathan seinen Papa fragt, so, was hat er denn getan? Und dasselbe wird über Jesus gesagt, von Pontius Pilatus. Aber warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Er ist doch ohne Schuld. Und da schrien sie nur, kreuzigt ihn. Saul, warum soll David doch sterben? Und da Saul entbrennt vor Zorn und will David und Jonathan töten. David ist ein kleines Sinnbild für Christus im Neuen Testament. Und Jonathan ist uns auch ein Sinnbild, aber nicht für Christus, sondern für uns. Jonathan, der Mensch, der sich diesem König unterordnet, ist ein Vorbild für Nachfolge heute. Jonathan ist ein leuchtendes Vorbild für uns, was es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus zu folgen. Jesus sagt das selber mal, greift das sehr auf, er macht es nicht explizit, aber er sagt, es passt wie Faust auf Auge. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wenn nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, weil er zu mir gehört, wie Jonathan, der wird es finden. Und ich frage mich ab und zu, woran halten wir fest? Geben wir unser Leben für Jesus? Tragen wir unser Kreuz? Was ist das Kreuz, was ich trage? Und ich merke, manchmal bin ich dabei, dieses Kreuz leichter zu machen oder irgendwie weg. Aber das Ziel ist nicht, in Nachfolge das Kreuz loszuwerden, sondern an Christus festzuhalten, der alles für uns gab, damit wir Frieden mit Gott haben. Aber ich möchte euch heute jetzt nicht sagen und damit enden, so Freunde, nehmt euch ein Beispiel an Jonathan und jetzt tut. Nehmt euer Kreuz auf euch und Attacke. Das wäre ein bisschen zu kurz. Jesus fordert uns schon auf, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Aber wir wollen nochmal auf Jonathan schauen. Warum konnte Jonathan so handeln, wie er das tat? Warum konnte Jonathan seine eigene Macht, seine Position aufgeben, um David zu folgen? Nicht, weil er stark war oder ein besonderer Kerl war, sondern weil David ihm wertvoller war als sein eigenes Leben. Das lesen wir ein, zwei Mal, wo Jonathan sagt, David ist mir so wert wie mein eigenes Leben. Und das ist der Punkt. Ohne Liebe zu Christus ist eine echte Nachfolge nicht möglich. Ist eine echte Nachfolge nicht möglich. Jesus fordert uns nicht nur auf zur Nachfolge, er schenkt uns zuerst die Freundschaft mit ihm. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Und davor sagt er, meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ich habe euch zuerst geliebt. Größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und was hat Jesus denn getan? Er hat sein Leben für seine Freunde, für uns hingegeben. Und ihr sagt, ihr seid meine Freunde. Für euch habe ich alles gegeben, wenn ihr mir folgt. Jesus gibt zuerst seine Freundschaft, bevor er uns dazu aufruft, das Kreuz zu tragen. Und das verändert alles. Wenn wir einmal begreifen, was Christus für uns getan hat und was er uns noch zukünftig für uns bereithält und dass er selbst den Heiligen Geist uns gegeben hat, dann können wir getrost fragen, wie es in Römer heißt, was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Ein Saul? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas anderes vorenthalten? Ich glaube, deshalb lädt Jesus uns heute ein, nicht zuerst das Kreuz seiner Nachfolge zu tragen, sondern zur Gemeinschaft, in seine Freundschaft, in seine Nachfolge. Und ja, dieser Weg kostet etwas. Jesus verschweigt das nie. Aber wir gehen nicht allein diesen Weg. Jesus ist bei uns. Der Heilige Geist ist in uns. Er verändert unser Herzen. Er macht, dass Christus für uns immer wertvoller und kostbarer wird und größer als unser eigener Thron. Er schenkt uns die Kraft, Jesus zu folgen, auch wenn es schwer wird, auch wenn es etwas kostet. Und darum lade ich ein, komm und folge ihm nach. Möge Gott sein Wort in deinem Leben segnen. Amen.